Hochschulradio Düsseldorf. Sprechstunde.
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Mein Name ist Johanna Wazawa und mein heutiger Gast in der Sprechstunde ist der Chef von 363 Mitarbeitenden. Er leitet eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die sich um knapp 60.000 Studierende an 6 Hochschulen kümmert. Er kommt aus Bonn. Er kennt Oliver Geissen persönlich, er fährt gerne Motorrad und er ist der neue Geschäftsführer des Studierendenwerks Düsseldorf. Bei mir ist Stefan Förster. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo Frau Wazawa, es freut mich, hier zu sein.
Herr Förster, Sie sind seit genau 211 Tagen im Amt. Im Januar haben Sie den Posten des Geschäftsführers übernommen. Zeit, um Sie besser kennenzulernen und über Ihre neue Position zu sprechen. Dafür nehmen wir uns heute eine ganze Stunde. Und wie das bei so einer klassischen Sprechstunde so ist, starten wir mit der Anmeldung. Und dafür gebe ich Ihnen Sätze vor, die Sie bitte so schnell wie möglich vervollständigen.
Okay.
Hochschulradio Düsseldorf. Sprechstunde. Die Anmeldung.
Mein Lieblingsort in Düsseldorf ist...
Oh, das sind die Kasematten.
Mein Lieblingsgericht in der Mensa ist...
Das ist der orientalische Linseneintopf, natürlich.
Wenn ich morgens ins Büro gehe, freue ich mich auf...
Eine Tasse Kaffee.
Wenn ich mich abends entspannen möchte, dann...
Dann spiele ich mit meinen beiden Töchtern.
An meinen neuen Job liebe ich...
Die Vielfalt, das Team und die Abwechslung an den verschiedenen Standorten.
An meinem alten Job vermisse ich...
So ein bisschen die Abwechslung der Eventbranche, den Nervenkitzel, wenn man morgens nicht weiß, ob man nachmittags noch genug Bier in den Fässern hat.
Das ist Stefan Förster, der neue Geschäftsführer des Studierendenwerks. Er ist heute in der Sprechstunde zu Gast. Herr Förster, in Vorbereitung auf die Sendung, da habe ich ein bisschen über Sie recherchiert. Und da ist mir aufgefallen, dass Sie keinen 0815-Lebenslauf haben. Und deswegen würde mich interessieren, was waren so die ganzen Schritte in Ihrem Lebenslauf, bis Sie zu uns hier ans Studierendenwerk gekommen sind? Fangen wir doch vielleicht mal ganz von vorne an. Sie sind in Bonn geboren. Was verbinden Sie denn mit Ihrer Heimat?
Ja, Bonn ist meine Heimat, so wie Sie es sagen, dort geboren, auf der einen Rheinseite aufgewachsen, dann den großen Umzug auf die andere Rheinseite geschafft, in die erste eigene Wohnung damals mit 21 Jahren. Und seitdem lebe ich da heute im Stadtteil Bonn-Kastell und habe mich sehr, sehr wohl gefühlt bisher.
Sie sind auf eine Gesamtschule gegangen. Waren Sie denn ein fleißiger Schüler?
Ha, gute Frage. Ich glaube, das hing von den Fächern ab. Also die Fächer, die mir Spaß gemacht haben, da war ich fleißig. Und wenn ich was nicht mochte, dann hatte ich richtige Probleme.
Was war denn Ihr Lieblingsfach?
Deutsch.
Und gab es auch ein Fach, das Sie nicht mochten?
Mathe.
Mathe, ja, das kann ich sehr gut verstehen. War auch nicht mein Lieblingsfach. Nach der Schule, da haben Sie dann eine Lehre als Koch gemacht. Warum wollten Sie denn gerne Koch werden?
Ja, der Weg zur Ausbildung als Koch, der war nicht ganz so geradlinig. Dazwischen lag erstmal, dass ich die Oberstufe abgebrochen habe, nachdem ich die 11. Klasse nicht so geschafft habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, irgendwann war ich an der Frage, was machst du denn jetzt aus deinem Leben und welcher Beruf würde dich interessieren, mit dem du viele, viele Jahre Zeit verbringen wirst? Und da ich schon mit meiner Mutter und auch mit meiner Oma immer gerne gekocht und gebacken habe, bin ich dann auf die Idee gekommen, das Naheliegendste zu wählen, dann mache ich die Kochausbildung.
Die Lehre, die haben Sie unter anderem in einem 5-Sterne-Hotel in Bonn gemacht. Was war das für ein Hotel?
Das war das Gästehaus Petersberg, damals noch das Gästehaus der Bundesregierung in Königswinter vom Steigenberger Konzern und ja, eine ganz besondere Location mit viel Historie.
Warum haben Sie dort die Ausbildung gemacht?
Da habe ich tatsächlich erstmal gar nicht angefangen. Der Anfang in der Ausbildung war ziemlich kurzfristig. Das, was noch da war, aus heutiger Sicht, war damals die Stadthalle Bad Godesberg. Und da war ich dann nach wenigen Monaten an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ich koche eigentlich sehr, sehr gerne und würde auch gerne noch mehr kochen, als dort möglich war. Und dann habe ich über einen glücklichen Zufall die Verbindung zum Petersberg bekommen.
Sie haben eben schon erzählt, das Hotel hat so eine ganz besondere Historie. Was ist das genau für eine Geschichte, die das Hotel hat?
Es waren halt dadurch, dass es das Gästehaus der Bundesregierung war, viele historische Konferenzen, zum Beispiel damals die Afghanistan-Konferenz, wo wir dann auch die Erfahrung gemacht haben, was es bedeutet, an so einem Ort arbeiten zu dürfen, wenn man erstmal an der Polizeikontrolle vorbei musste und so eine einsame, abgesperrte Serpentinenstraße hochfuhr und an jeder Kehre war ein Mannschaftswagen mit Polizisten mit Maschinengewehr im Anschlag und ein Hochsicherheitstrakt an dem Tag, aber eben auch Hochzeiten, Michael Schumacher hat da geheiratet und einfach, was so ein Fünf-Sterne-Hotel bieten kann, hat der Petersberg auf jeden Fall in Perfektion geboten damals.
Haben Sie denn dort auch mal Promis getroffen? Ich meine, wenn da geheiratet wurde und so?
Das würde ich jetzt gerne erzählen, aber leider nein. Da ist man als Koch halt doch im Hintergrund aktiv und trifft dann dadurch ziemlich wenig Promis.
Wie war denn die Ausbildung? Ich stelle mir das so ganz schön anstrengend und auch ein bisschen hektisch vor. Man kennt ja so ein bisschen das Klischee vom herrischen Chefkoch, der die Mitarbeitenden anschreit.
Ja, ich hatte im Grunde zwei Varianten. Der ursprüngliche Ausbilder war ein absolutes Vorbild, auch für mich heute, wie ich mir einen Ausbilder wünsche, mit viel Verständnis, sehr hohen Erwartungen, aber auch einer großen Bereitschaft, Dinge zu erklären und zu zeigen. Und dann gab es einen Nachfolger, der noch so die ganz klassische alte Koch-Attitüde hatte, der geschrien hat und mit Töpfen geworfen hat. Und das hat mir einfach nicht gut gefallen.
Wie geht man dann damit um, wenn man angeschrien wird?
Also ich bin ganz leise geworden.
Kochen Sie denn jetzt privat auch noch manchmal?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem am Wochenende habe ich da Spaß dran, wenn ich dann abends auch einfach mal für die Familie ganz normale Sachen kochen kann.
Was kochen Sie dann so?
Ja, die Kinder lieben immer Spaghetti Bolognese oder Fischstäbchen mit Kartoffelpüree. Also es gibt auch bei uns ganz bodenständiges Essen. Und wenn wir mal ein Steak braten, dann freue ich mich auch.
Sie haben dann Ihr Abitur nachgeholt und in Köln BWL studiert. Warum wollten Sie studieren?
Zuerst mal wollte ich das Abitur nachmachen. Das war nach einigen Jahren in der Küche so ein Gefühl, Mensch, damals die Oberstufe habe ich abgebrochen, das würde ich gern zu Ende bringen. Und ohne zu wissen, wie es danach weitergeht, war das erstmal so, der Weg ist das Ziel. Und dann, wenn man mit einer Kochausbildung und einem abgeschlossenen Abitur in der Tasche dann nochmal neu nachdenkt, was könnte sich jetzt eignen als nächstes Studienfach, war dann für mich tatsächlich BWL eine gute Lösung, um danach auch weiter wieder breit aufgestellt zu sein.
Ein BWL-Studium, das ist ja schon etwas ganz anderes als eine Ausbildung zum Koch. Warum haben Sie gerade das studiert? Warum BWL?
Ach, da muss ich jetzt tatsächlich an ein Beratungsgespräch beim Arbeitsamt denken, weil ich damals geschwankt habe zwischen Germanistik, Kulturwissenschaften, Lateinamerika, Sport und BWL. In meinem Freundeskreis war es damals üblich, BWL zu studieren und ich hatte eigentlich eher die Idee, so ins Geisteswissenschaftliche zu gehen. Ich hatte beim Abendgymnasium dann aber unerwartet gute Noten in Mathematik und erstmals auch so ein bisschen Spaß daran, mit Zahlen zu arbeiten. Ja, und irgendwie erschien mir das damals vernünftig.
Dann war Mathe dann doch nicht mehr das Hassfach.
Ja, es hat sich gewandelt.
Wie kann ich Sie mir denn als Student vorstellen? Was waren Sie für ein Student?
Am Anfang war ich ganz schnell fast gar kein Student mehr, weil ich in der Zeit zwischen dem Abitur und dem Studium einen Praktikumsplatz in der Redaktion bei Oliver Geissen angeboten bekommen habe. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also leider so viel Spaß, dass ich dann auch das erste Semester nicht eine Klausur bestanden habe. Und das hätte auch das zweite Semester so weitergehen können, wenn meine damalige Freundin und heute Frau nicht gesagt hätte, du hast jetzt so viel dafür getan, studieren zu können, vielleicht ziehst du das jetzt einfach mal durch.
Waren Sie dann fleißig oder sind Sie auch mal feiern gegangen?
Auf jeden Fall. Also ich habe halt weiterhin in der Gastronomie gearbeitet, war dann irgendwann kein Koch mehr, sondern Barkeeper und habe mir da auch das Studium neben dem BAföG dann als Barkeeper an der Theke finanziert. Von daher war ich fleißig und bin gerne feiern gegangen.
Haben Sie dann immer die Drinks gemixt auf den Partys, wenn Sie Barkeeper waren?
Ja, das kam gut vor, ja.
Was ist Ihr Lieblingsgetränk? Was können Sie am besten mixen?
An Cocktails. Ich trinke persönlich sehr gerne Mojito oder jetzt Aperol Spritz. Das war aber vor 20 Jahren noch gar nicht so angesagt. Von daher waren das da eher so Mai Tai oder Sex on the Beach, was man so getrunken hat.
Sie haben es eben schon angesprochen. Sie waren während Ihres Studiums ein Jahr lang Redakteur bei der Talksendung Die Oliver Geissen Show. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil das war ja was ganz anderes, als Sie davor gemacht haben. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
Ja, ein glücklicher Zufall. Das war tatsächlich in dem Restaurant oder in der Gaststätte, in der ich damals gearbeitet habe, ein Kollege, der da als Redakteur schon gearbeitet hat, hat mitbekommen, dass ich ein paar Monate Luft habe und hat mich einfach gefragt, ob ich Spaß an dem Praktikum hätte.
Was waren dort Ihre Aufgaben?
Wir haben ja die einzelnen Sendungen vorbereitet, richtig mit einem Exposé, haben uns Gedanken gemacht, wen wir einladen wollen, wie das Thema sein wird, wie wir da eine Spannung erzeugen. Alles verschriftlicht, die Gäste eingeladen, Hotels gebucht und dann natürlich die Sendung betreut. Ihm Oliver Geissen die Karten vorgeschrieben, ihn gebrieft vorher und beim Ablauf dann alles betreut.
Wie ist denn Oliver Geissen so?
Total sympathisch. Also da kann ich wirklich nur Gutes über ihn sagen. Also so wie man ihn aus dem Fernsehen kennt, so geht er auch mit seinem Team um.
Also war die Zusammenarbeit sehr positiv?
Auf jeden Fall.
Ja. Was hat Ihnen denn an Ihrem Job da als Redakteur am meisten Spaß gemacht?
Den Kontakt zu den Menschen, zu wissen, okay, das geht wirklich live ins Fernsehen. Also wenn man noch nie Kontakt dazu hatte, war das erstmal ziemlich aufregend. Und ja, die Anspannung vor der Sendung, dieser Moment, wo man wusste, okay, da hast du jetzt wochenlang drauf hingearbeitet und hoffentlich klappt das auch alles so und wie entwickeln sich die Gespräche. Ich dachte anfangs, als ich das nur als Zuschauer kannte, das ist sowieso alles gescriptet, war es aber nicht. Also es war tatsächlich, natürlich waren die Themen vorbereitet, aber das, was die Menschen da im Studio von sich gegeben haben, das haben die einfach aus freien Stücken getan und das war manchmal so überraschend für uns, das hätte man gar nicht vorbereiten können.
Sie waren dann nach Ihrem Studium unter anderem bei einem Beratungsunternehmen im Bereich Gastronomie tätig. Was haben Sie denn da so gemacht?
Ja, das war sehr vielfältig. Hier ein Düsseldorfer Unternehmen, K&P Consulting, sind vor allem in der Gemeinschaftsgastronomie vertreten und konzentrieren sich also auf Gastronomieberatung für große DAX-Unternehmen, für Messen, für Stadien, also ganz vielfältig im deutschsprachigen Raum. Und ich war als Berater zuständig für alles, was man so als Berater machen kann, also Gastronomiekonzepte entwickeln, wirtschaftliche Analysen und Ausschreibungen begleiten.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie berät man so ein Unternehmen in der Gastronomie?
In der Regel gab es einen klar definierten Auftrag und zum Beispiel ein großer Zoo in Deutschland war unzufrieden mit dem gastronomischen Angebot und hat sich dann Hilfe erbeten, in welcher Form man da die Gastronomie verbessern kann.
Sie waren ja Geschäftsführer dann noch bei einem Gastronomieunternehmen in Köln.
Ja, genau.
Warum haben Sie gedacht, jetzt will ich einen neuen Job haben?
Ja, der Job davor war in der Eventbranche zuständig für die Standorte in Köln, den Tanzbrunnen, den Gürzenich, Rheinterrassen. Das sind Objekte, die Köln Messe betreut. Und das ist ein Rund-um-die-Uhr-Job, jedes Wochenende aktiv, bis tief in die Nacht arbeiten. Macht unglaublich viel Spaß, ist aber hundertprozentig gar nicht familienkompatibel. Und das war so nach einigen Jahren für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, kann ich weitermachen, macht mir auch Spaß, aber dann sehe ich halt meine Tochter nicht. Also damals war es noch eine. Und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich mich entschieden, da nochmal neu zu starten.
Wie sind Sie denn auf das Angebot des Studierendenwerks aufmerksam geworden?
Das war ganz klassisch inseriert. Und ich habe das gelesen und dann erstmal gar nicht weiter beachtet, weil ich dachte, ja, das passt ja gar nicht. Ich bin zwar Gastronom, aber da geht es ja jetzt auch um studentisches Wohnen, um BAföG, um Kitas. Wow, ne? Da kommt man nicht direkt auf die Idee, ja, das ist meins. Da musste ich also erstmal eine Nacht drüber schlafen und auch da kam wieder meine Frau irgendwann drauf zu sprechen und sagte, was ist denn hier jetzt mit dem Studierendenwerk Düsseldorf? Hast du dich schon beworben? Ja, und dann habe ich es einfach mal probiert.
Was hätte Sie denn noch interessiert? Gab es noch andere Jobs, die Sie sich angeschaut haben?
Ja, ich habe mich tatsächlich in der Zeit sehr breit beworben. Ich wollte extra mal die Scheuklappen aufmachen und nach links und rechts gucken. Und war in einer Einrichtung mit Schwerbehinderten, die hätten einen Standortleiter gesucht Und da hatte ich auch die Möglichkeit, einmal zu hospitieren und einen Tag wirklich die Arbeit live vor Ort mit über 200 Menschen mit schweren Behinderungen zu erleben. Das war unfassbar überwältigend für mich und ich habe allerhöchsten Respekt vor den Menschen, die das machen und auch vor allem vor denen, die dann da in der Einrichtung arbeiten. Aber ich habe auch gemerkt, das könnte ich persönlich über viele Jahre wahrscheinlich nicht.
Stefan Förster ist der neue Chef des Studierendenwerks Düsseldorf und heute mein Gast in der Sprechstunde hier auf der 97.1. Gleich sprechen wir über seine neue Position als Geschäftsführer.
This is for your sisters, covering the pictures. You know, we cover all the blisters. I was staring at the distance. This is for your sisters, covering the pictures. You know, we cover all the blisters, staring at the distance. And time, time, time. And now I'm going to tell you something.
Sprechstunde auf der 97.1. Mein Name ist Johanna Bazawa und ich habe heute Stefan Förster zu Gast. Er ist seit Januar der Geschäftsführer des Studierendenwerks. Über seine neuen Aufgaben möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Herr Förster, als Sie gehört haben, dass Sie Geschäftsführer des Studierendenwerks werden, wie haben Sie da reagiert?
Den Moment werde ich nie vergessen. Ich war in dem Moment gerade auf einer Beachparty in Bonn durch den Einlass und noch alleine, meine Freunde wollten nachkommen oder sind auch nachgekommen. Und da klingelte mein Handy und Andreas Meske war dran und hat mir die Entscheidung mitgeteilt. Und das war eine unglaublich tolle Nachricht. Ich habe mich extrem darauf gefreut, das werden zu dürfen und dann die Gewissheit zu haben, ja, du kriegst die Chance, war unfassbar. Also wir haben wild gefeiert danach.
Haben Sie damit gerechnet?
Ich habe es gehofft. Ja, ich habe es wirklich gehofft. Also es war nach vielen, vielen Bewerbungen die Bewerbung, wo ich am meisten Lust drauf hatte. Und von daher.
Ja. Wie haben Ihre Familie und Ihre FreundInnen dann reagiert?
Die haben sich total gefreut. Die wussten das, dass das für mich die Position ist, die ich mir wünsche. Und ja, für meine Familie war es ein, ja, es war ein gutes und ein schlechtes Zeichen, denn damit war klar, das hatte ich im Vorfeld gesagt, wenn wir nach Düsseldorf, wenn ich in Düsseldorf arbeiten werde, dann kann ich da nicht ewig pendeln. Von Bonn nach Düsseldorf jeden Tag die Strecke, wenn es gut läuft, ist es eine Stunde eine Strecke. Meine Tochter geht in die vierte Klasse und ich habe ihr gesagt, die machst du auf jeden Fall zu Ende in Bonn, aber in den Sommerferien ziehen wir dann nach Düsseldorf.
Was hat Ihre Tochter dann gesagt?
Also Begeisterung wäre anders, aber sie kannte auch die Alternative. Eine wäre gewesen, nach Ingelheim zu gehen. Und wir waren da, haben uns das ein Wochenende angeguckt und sie war doch ganz glücklich, dass es jetzt Düsseldorf geworden ist.
Wie war denn dann Ihr erster Tag beim Studierendenwerk?
Ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr so genau an den ersten Tag erinnern. Es war unfassbar spannend und aufregend. Ich war von meinem Vorgänger Frank Zehetner mehrfach schon eingeladen worden. Wir haben uns hier abends im Vorfeld getroffen und er hat mir ein paar Hintergrundinformationen gegeben und viele Gespräche geführt. Von daher kannte ich auch einige Personen schon. Ja, und irgendwie bin ich reingewachsen.
Das Studierendenwerk, das hat ja ganz viele verschiedene Bereiche. Es gibt zum Beispiel die Gastronomie, das studentische Wohnen und die Studienfinanzierung. Wie haben Sie sich mit diesen ganzen Bereichen vertraut gemacht?
Also Gastronomie liegt mir ja im Blut durch meinen Lebenslauf, war das der Bereich, an dem ich mich direkt am wohlsten gefühlt habe und wo ich auch wirklich toll mit dem Stefan Bruns, der Abteilungsleiter der Gastronomie, zusammenarbeite. Ich glaube, wir haben ein sehr ähnliches Verständnis, wohin die Reise da gehen soll. Und da kann ich auch wirklich im Detail mitsprechen. Anders ist das jetzt im Bereich studentisches Wohnen. Da lerne ich durch den Herrn Hensche sehr viele Themen im Detail jetzt kennen, bin bei den Baubesprechungen in unserem großen Sanierungsprojekt regelmäßig mit dabei. Und auch was das BAföG angeht, da habe ich mir zum Beispiel mal einen Praktikumstag gewünscht. Und der ist organisiert worden, dass ich jede Stunde in einem Fachbereich im Grunde angelernt wurde und heute zumindest ein bisschen von dem verstehe, was da getan wird.
Sie haben es eben schon gesagt, Sie kommen ja aus der Gastronomie und da fiel es Ihnen bestimmt einfacher, sich in diesem Bereich einzuarbeiten. Und bei den anderen Bereichen, wie sieht es da aus? Fiel es Ihnen da schwerer?
Ja, es ist schon sehr komplex zum Teil. Also Baurecht oder das Gesetz, das hinter dem BAföG steht, zu verstehen, das ist eigentlich also jedes Mal ein Ausbildungsberuf oder ein Studiengang für sich. Und auch die Kitas, die wir haben, haben wieder ganz eigene rechtliche Regularien. Und dann sind wir auch nicht im luftleeren Raum als Anstalt öffentlichen Rechts im Ministerium MKW angegliedert. Auch da gibt es viel Neues zu lernen. Bis heute wird das ganz bestimmt nicht langweilig.
Sie haben eben schon den Praktikumstag angesprochen. Gab es denn noch etwas, das Ihnen den Einstieg erleichtert hat?
Also ich treffe mich regelmäßig mit unseren Abteilungsleitern und Leiterinnen zu einem Showfix nennen wir das. Und ansonsten versuche ich einfach den Sprung ins kalte Wasser. Jetzt durch die Vorbereitung von Frank Zehetner hatte ich zumindest mal ein kleines Hintergrundwissen. Und auch mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats haben wir viele Gespräche mit dem Andreas Meske geführt.
Nehmen Sie uns doch vielleicht mal in so einem typischen Arbeitstag von Ihnen mit. Wie sieht der aus?
Ja, nehmen wir mal klassischer Dienstag. Das ist gerade so mein Meetingtag. Da komme ich morgens erstmal mit einer Tasse Kaffee ins Büro, nachdem ich irgendwie in bestmöglicher Zeit die Strecke von Bonn geschafft habe. Und lass mich dann erstmal so auf den neuesten Stand bringen mit der Tanja Hennecke, die bei mir im Vorzimmer arbeitet. Und nach den klassischen Kaffeegesprächen morgens geht es dann an die E-Mails dran. Dann bereite ich mich auf die Besprechungen vor, die danach folgen. Und dann haben wir Rücksprache mit zum Beispiel dem Bereich Wohnen, mit dem Bereich BAföG-Studienfinanzierung und auch mit dem Bereich Presseöffentlichkeitsarbeit, was es so für regelmäßige Themen gibt.
Gibt es Aufgaben, die neu für Sie sind?
Viele. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zum einen ist es die intensive Zusammenarbeit der 12 Studierendenwerke in NRW. Das bedeutet, jeden Monat treffen sich alle Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer entweder persönlich vor Ort in einem der Studierendenwerke oder auch digital. Und es gibt teilweise auch mehrtägige Konferenztagungen. Das heißt, da ist eine ganz intensive Abstimmung auf Geschäftsführungsebene, bevor wir uns dann auch immer wieder in regelmäßigen Abständen mit dem Ministerium abstimmen.
Welche Aufgaben finden Sie denn besonders spannend?
Jetzt könnte ich schon wieder Gastronomie sagen, aber das wäre unfair. Ich finde tatsächlich sehr, sehr spannend unser Sanierungs- und Modernisierungsprojekt im Bitweg 124. Da investieren wir 11 Millionen Euro, ist der Planungsstand heute, um eine Wohnanlage wieder komplett kernsaniert in einen modernen und energetisch guten Zustand zu versetzen. Und da gibt es so viele Themen, die da reinspielen mit Wärmepumpentechnologie, Photovoltaikanlagen, mit einer entsprechenden Lüftungstechnik, damit die Badezimmer nicht schimmeln. Wie baut man die Küche am besten in dem kleinen Studentenwohnheim? Wie sollte das Bad im besten Fall erstellt werden? Also Themen, von denen ich bis vor einem halben Jahr noch nie gehört habe.
Welche Aufgaben sind denn herausfordernd für Sie?
Diese und ganz bestimmt auch BAföG, wo wir jetzt endlich ein digitales Fachverfahren nächstes Jahr erhalten sollen. Das ist vielleicht für die Studierenden eine tatsächlich sehr gute Nachricht. Zumindest langfristig sollten sich dadurch auch die Bearbeitungszeiten deutlich verkürzen. Denn man kann sich nicht vorstellen, ich dachte erst, es wäre ein Witz, wie wir arbeiten. Studierende können BAföG-Anträge digital stellen an ihrem Rechner. Das bedeutet aber, dass die 10.000 Anträge, die wir im Jahr reinbekommen, dann im ersten Schritt ausgedruckt werden. Und wir arbeiten weiterhin mit Papierakten. Es geht noch nicht anders, denn wir müssen diese Daten dann bei uns in einer eigenen Software händisch wieder eintippen. Und das alleine braucht viel Zeit.
Und dieses digitale Fachverfahren ändert das dann?
Richtig, da ist das Ziel dahinter, dann wirklich mit den Daten direkt weiterarbeiten zu können und in einem papierlosen Büro zu enden.
Und geht das dann schneller? Bekomme ich dann schneller BAföG?
Ja, das hoffe ich doch.
Das hoffe ich auch. Die Entscheidungen der Studierendenwerks haben ja oft einen großen Einfluss auf das Leben von uns Studierenden. Zum Beispiel, wenn es um die Erhöhung von Mensapreisen geht. Bisher haben Sie ja gewinnorientiert gearbeitet. Jetzt müssen Sie vor allem auf soziale Aspekte Rücksicht nehmen. Ist das eine Umstellung?
Es ist eine andere Kalkulation, aber das Ziel ist das gleiche. Denn als Geschäftsführer ist es natürlich meine Aufgabe, das Unternehmen auch wirtschaftlich verantwortungsbewusst und langfristig nachhaltig zu führen. Das heißt, ich habe zwar nicht die klassische Kalkulation von Verkaufspreisen in der Gastronomie, womit ich im besten Fall vielleicht 10% Gewinn erwirtschafte, sondern hier sind wir in einem Subventionsbetrieb und man muss ganz anders rechnen. Aber das macht ja auch Spaß, hier einen sozialen Auftrag zu verfolgen und gemeinnützige Tätigkeit auch zu tun.
Ich habe eben schon gesagt, dass die Entscheidungen beeinflussen die Studierenden. Wie tauschen Sie sich denn mit den Studierenden aus?
Also zum einen gibt es den Verwaltungsrat. Da sind Vertreter und Vertreterinnen der Studierenden aus verschiedenen Hochschulen gewählt im Verwaltungsrat. Und dann gibt es auch zum Beispiel spontane Einladungen aus den Asten. Da war ich in der Hochschule Niederrhein eingeladen von Vertretern und Vertreterinnen. Und die hatten ganz spannende Fragen vorbereitet. Das sind für mich die wertvollsten Gespräche, weil da höre ich genau das, was ich hören will. Was interessiert die Studierenden? Was möchten sie? Was wünschen sie sich vom Studierendenwerk?
Was machen Sie dann mit diesen Wünschen und Interessen? Wie nehmen Sie das auf?
Wir besprechen das in den einzelnen Fachabteilungen. Was davon ist umsetzbar? Was geht gar nicht und wo kriegt man vielleicht einen Kompromiss hin? Und dann ist es eine wichtige Aufgabe, das Ganze auch wieder richtig zu kommunizieren, weil ich denke, es ist, das habe ich auch in meinem Team gesagt, es ist immer wichtig, Fragen zu stellen. Und wenn ich eine Frage stelle und ich kriege eine Antwort darauf, die mir sagt, es geht nicht, was ich mir wünsche, dann verstehe ich wenigstens, warum es nicht geht und brauche mich nicht den ganzen Tag darüber ärgern, dass hier offensichtlich keiner darüber nachdenkt. Und wenn ich doch irgendwas bewegen kann, dann war es ja noch besser, die Frage gestellt zu haben.
Und die Asten können dann ja auch ihren WählerInnen oder dem Studierendenparlament erzählen, warum etwas so nicht geht oder warum sie etwas so nicht umsetzen können.
Richtig, genau.
Sie sind jetzt seit einem halben Jahr Geschäftsführer in Düsseldorf, haben vorher aber in Köln gearbeitet. Konnten Sie die Stadt denn schon ein bisschen kennenlernen?
Also Düsseldorf habe ich jetzt tatsächlich noch nicht besonders viel kennengelernt, weil die Arbeit und die Pendelei im Moment noch relativ wenig Freizeit übrig lässt. Vor allem, wenn ich dann auch noch ein bisschen Zeit mit den Kindern verbringen möchte. Da wird sich, glaube ich, vieles ändern, wenn wir tatsächlich umgezogen sind.
Haben Sie denn trotzdem einen Lieblingsplatz in Düsseldorf?
Also die Kasematten gefallen mir sehr gut. Ich mag auch die Altstadt, das japanische Viertel. Und den Park hinter der Schadowstraße, jetzt komme ich auf den Namen nicht.
Weiß ich jetzt auch gerade nicht, aber ich weiß, welchen Park Sie meinen.
Da war ich schon oft spazieren in der Mittagspause.
Sie haben schon gesagt, Sie wohnen derzeit in Bonn und Sie haben schon angesprochen, dass Sie oft pendeln. Ist das nicht ziemlich nervig, jeden Morgen über die Autobahn
zu fahren? Es ist eine Vollkatastrophe. Ja, also es sind ja auch leider nur noch Baustellen. Ich bin vor einigen Jahren regelmäßig mit dem Zug nach Düsseldorf gependelt und das wurde von Jahr zu Jahr schlimmer, dass ich auch irgendwann deswegen damals die Position als Unternehmensberater beendet habe. Jetzt pendel ich mit dem Auto gegen mein nachhaltiges Gewissen, aber es ist für meine Nerven einfach deutlich gesünder und trotzdem muss man sehr früh aufstehen und abends möglichst lange im Büro bleiben, damit man den Berufsverkehr umgeht.
Wann fängt denn Ihr Arbeitstag an? Wann müssen Sie aufstehen?
Also meistens stehe ich so gegen 6:30 auf, dann bin ich 6:30 auf der Autobahn und ja, 7:30, manchmal 8 dann im Büro. Alles später würde nur noch länger im Stau stehen bedeuten.
Wow, 5:30, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ihr hört die Sprechstunde auf der 97.1. Der neue Geschäftsführer des Studierendenwerks Düsseldorf ist bei mir, Stefan Förster. Und gleich werfen wir einen Blick auf die aktuellen Herausforderungen des Studierendenwerks. Zuerst kommt aber ein bisschen Musik, und zwar ein Song, den ich eigentlich immer hören kann. Hier ist Getting Started von Sam Fender. Sam Fender mit Getting Started hier auf der 97.1. Ich gehe sehr gerne mittags in die Mensa. Und mein Lieblingsgericht dort ist der Camembert mit Preiselmarmelade. Mit Preiselbeermarmelade, so heißt es. Und noch zahle ich dafür 1,50 Euro. Das wird aber nicht mehr lange so bleiben. Im Wintersemester erhöhen sich nämlich die Mensapreise. Stefan Förster ist der neue Geschäftsführer des Studierendenwerks und hat das mitentschieden. Er ist heute mein Gast in der Sprechstunde. Herr Förster, warum muss ich denn ab dem Wintersemester mehr Geld für meinen Camembert zahlen?
Das hat viele Gründe. Also zum einen war ich extrem überrascht, als ich mir die Preise in Düsseldorf angeschaut habe, dass es im Jahr 2025 noch ein warmes Mittagessen für 1,20 Euro bei den Eintöpfen und 1,50 Euro in den beiden Menülinien gibt. Das ist, wenn man sich das in NRW anguckt, im Gesamtvergleich sind wir hier mit Abstand die günstigsten von allen. Und wenn man einmal in die freie Gastronomie guckt, in den Städten, dann sind wir also jenseits von dem, was man heutzutage für ein Döner oder ein Menü von irgendeiner Burgerkette bezahlen würde. Und deswegen, ja, waren die Subventionssummen, die da das Ganze stützen müssen, einfach so groß geworden, dass wir das langfristig nicht so weiterlaufen lassen können.
Die Herausforderungen im Verpflegungsbereich sind sehr groß. Die Kosten sind gestiegen. Lebensmittel, Personal und Strom sind deutlich teurer geworden. Sie haben in einem Ihrer vorherigen Jobs Unternehmen im Bereich Gastronomie beraten. Hilft Ihnen das jetzt, diese Herausforderungen anzugehen?
Wahrscheinlich, ja, weil ich da einen sehr strukturierten Blick auf die Zahlen habe und auf unser Angebot. Und wir haben in der ersten Verwaltungsratssitzung eine Beschlussvorlage erarbeitet, wo wir dann auch ja mal die Benchmark-Zahlen verglichen haben und auch die Kalkulation, wie zum Beispiel ein Eintopf in einer freien Gastronomie kalkuliert wäre, mit dem verglichen, was wir hier im Studierendenwerk machen. Und dabei ist rausgekommen, dass jede Portion Eintopf, die wir hier für 1,50 Euro verkaufen, dann vom Studierendenwerk selber nochmal mit über 3 Euro subventioniert werden muss.
Das heißt, man macht Minus.
Man macht ein riesiges Minus.
Eine Einnahmequelle des Studierendenwerks, das ist ja der Sozialbeitrag. Den zahlen alle Studierende einmal im Semester. Der wurde zum Wintersemester deutlich erhöht. Warum reicht das nicht aus, um die gestiegenen Kosten auszugleichen?
Genau, das ist ein Zweiklang im Endeffekt. Wir haben ja verschiedene Einnahmemöglichkeiten im Studierendenwerk. Zum einen sind es unsere eigenen Umsätze, die wir in der Gastronomie und im Wohnen erwirtschaften. Dann gibt es die Zuschüsse, die auch aus verschiedenen Töpfen bedient werden und eben den Sozialbeitrag. An den Zuschüssen können wir nichts ändern. Das entscheidet die Politik. Und da ist auch die Richtung nicht gerade deutlich nach oben. Die Einnahmeseite, deswegen werden die Gastronomiepreise erhöht werden, die können wir beeinflussen. Und ja, dann bleiben nur die Sozialbeiträge als zweiten Hebel. Und da haben wir natürlich einen großen Hebel, weil das das Solidaritätsprinzip ist. Wenn 60.000 Studierende einen Betrag zahlen, dann hat man darüber die Möglichkeit, die Last auf alle Schultern zu verteilen und eben nicht nur auf die, die jetzt in die Mensa gehen. Denn ansonsten müssten die Preise in der Gastronomie noch deutlich höher steigen.
Sie haben es eben schon angesprochen, eine weitere Einnahmequelle ist das Land. Warum kann das den Studierendenwerken nicht einfach mehr Geld geben?
Oh, das ist eine gute Frage. Die möchte ich aber nicht beantworten, kann ich ja auch gar nicht. Natürlich wäre es in unser aller Interesse, aber wir wissen auch um die Finanzlage der Haushalte. Und das ist eine politische Entscheidung.
Viele hochschulpolitische Listen an der Heine-Uni, die forderten jetzt im SP-Wahlkampf ein noch günstigeres Mensa-Essen. Und um das zu erreichen, wollten sie mehr Druck auf die Landesregierung ausüben. So auch Paul Sachs von der Juso-Hochschulgruppe, der war bei uns in der Campus-Debatte und da hören wir einmal rein.
Man muss Druck machen. Wir müssen Druck auf die Landesregierung ausüben und es funktioniert bestimmt. Also man muss einfach nur genauso wie bei Semesterticket und bei anderen Erhöhungen, man muss dafür kämpfen. Man muss laut sein und man muss einfach nerven, bis es nicht mehr geht, bis man seinen Willen durchgesetzt hat.
Herr Förster, laut sein und nerven. Können Sie das nicht bei dem Land machen und so höhere Zuschüsse durchsetzen?
Also ich glaube, dass wir von allen Studierendenwerken in NRW da Gespräche mit dem Ministerium führen und auch versuchen, deutlich zu machen, wie ernst die Lage für einige Studierende ist. Aber ich sehe es auch zwiespältig, denn der Wunsch nach noch günstigeren Preisen in der Gastronomie, der muss ja auf Kosten von irgendwem gehen. Und wenn wir sagen, wir interessieren uns auch für das Thema Nachhaltigkeit oder Tierwohl, dann muss jedem bewusst sein, der gerade für 1,50 Euro ein Schnitzel in der Mensa isst, dass das kein Biofleisch sein kann. Deswegen bin ich schon der Meinung, wir müssen ein differenziertes Angebot anbieten und auch diejenigen, die bereit sind, gutes Geld für gute Nahrung auszugeben, ein entsprechendes Angebot machen.
Eine weitere Herausforderung sind die sinkenden Studierendenzahlen. Und das wird sich wahrscheinlich noch etwas verschlimmern, denn nächstes Jahr fällt durch die Umstellung auf G9 ein Abiturjahrgang weg. Welche Auswirkungen hat das auf das Studierendenwerk?
Richtig, ja, ganz massive, weil dadurch natürlich die Sozialbeiträge nicht nur in diesem einen Jahr sinken werden, sondern da fehlt ja dann der Jahrgang auch langfristig den Sozialbeiträgen. Und von daher mussten wir jetzt auch, was die Mensapreise und die Sozialbeitragserhöhungen angeht, genau diesen Effekt mit einkalkulieren.
Wie wollen Sie denn diese Probleme angehen?
Ja, also die Preiserhöhungen sind beschlossen und mit dem Verwaltungsrat auch tatsächlich einstimmig beschlossen worden, was mich extrem bestärkt hat, dass wir auf dem richtigen Kurs sind. Denn wenn sogar alle Studierendenvertretungen davon überzeugt sind, dass der Weg richtig ist, hier auch in Richtung Qualität sich weiterzuentwickeln und in Richtung langfristige, nachhaltige Bewirtschaftung unserer zum Beispiel der Studierendenwohnheime, dann ist das aus meiner Sicht genau der richtige Weg. Denn es bringt auch nichts, ein Unternehmen auf Verschleiß zu fahren und die Wohnheime, die in einem überwiegend sehr guten Zustand sind, jetzt verfallen zu lassen, um kurzfristig zu sparen. Sondern wir wollen investieren, wir wollen nachhaltiger werden in Photovoltaikanlagen, in Wärmepumpen, in Dämmen und alles Dinge, die auch unserem Klima gut tun.
Wenn Sie das alles wollen, müssen dann die Preise und der Sozialbeitrag nochmal erhöht werden oder reicht das jetzt?
Ja, ich wünschte, ich könnte sagen, das reicht, aber sind wir mal realistisch, diese Entwicklung geht weiter. Wir haben ja auch eine Inflation, die sich üblicherweise im Rahmen von 2-3% bewegt. Sie war deutlich höher in den letzten Jahren. Das hat sich bei uns gezeigt. Die Personalkosten sind stark gestiegen über die Tarifverträge. Die Warenkosten sind durch die Corona-Krise und auch den Russland-Ukraine-Krieg deutlich gestiegen und alle diese Kosten müssen wir ja wieder auffangen.
Aber irgendwo muss doch auch Schluss sein, oder? Muss nicht, also Sie können ja die Preise nicht ins Unendliche erhöhen und muss dann nicht dann doch das Land irgendwann sagen, jetzt geben wir Zuschüsse dazu, um die Studierenden auch zu entlasten?
Ja, die traurige Wahrheit ist, es muss nicht Schluss sein. Also jetzt will ich nicht von einer Hyperinflation reden, das sieht überhaupt nicht danach aus. Aber eine Entwicklung kann im Grunde nur verändert werden, wenn die Zuschüsse durch die Politik hier steigen würden, richtig. Aber ich sehe den Punkt nicht. Also im Moment gehen wir im Sinne der kaufmännischen Vorsicht davon aus, dass sich die Zuschusssituation nicht spürbar verbessern wird für uns. Und deswegen müssen wir einfach sehen, wie wir mit unseren Mitteln auskommen.
Sie haben eben schon das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Seit mehreren Jahren schon versucht das Studierendenwerk nachhaltiger zu werden. Welche Maßnahmen gibt es in diese Richtung?
Da haben wir ganz viele Maßnahmen. Zum einen die energetische Sanierung unserer Wohnheime. Das hatte ich vorhin angesprochen, dass wir gerade 11 Millionen Euro in eine Wohnanlage im Bittwig investieren, um in Photovoltaik, in Wärmepumpentechnologie, um in Dämmung zu investieren. Und auch in der Gastronomie geht es um das Thema Nachhaltigkeit, das heißt die bewusste Auswahl von Speisen. Welche Produkte möchten wir anbieten? Wir möchten mehr vegetarische und mehr vegane Gerichte anbieten, weg vom Fleisch. Aber ich will auch nicht ganz weg vom Fleisch, weil wir keinen Erziehungsauftrag haben. Jeder, der gerne Fleisch isst, der soll das auch tun können. Aber wir möchten auch garantieren, dass es jeden Tag ein veganes Gericht zur Wahl gibt, dass jeder oder jede, die das möchte, auch vegan ernährt werden können.
Warum ist dem Studierendenwerk Nachhaltigkeit denn so wichtig?
Ja, ich glaube, es sollte eigentlich jedem wichtig sein. Ich kann immer gar nicht verstehen, warum man den Fokus nicht darauf setzen sollte. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, denkt langfristig über mehrere Generationen. Und für mich ist Nachhaltigkeit ein langfristiger Gewinn und von daher auf jeden Fall ein lohnenswertes Ziel.
Welche Projekte wollen Sie in Zukunft denn in diesem Bereich noch umsetzen?
Wir haben ganz viele Digitalisierungsprojekte, die auch dazu beitragen können, Kosten zu senken. Da entwickelt sich die Welt gerade unglaublich schnell. Man kommt kaum noch hinterher, in welchen Bereichen gerade wieder neu digitalisiert werden kann. Und wir überlegen, wie auch künstliche Intelligenz zukünftig zum Beispiel die Information für Studierende verbessert. Ein Servicegedanke von uns ist ja auch, dass sich Studierende über unsere Seiten gut informiert fühlen und über die Leistungen, die das Studierendenwerk bietet, informiert sind, damit sie auch überhaupt erst abrufen können. Und da ist ein wichtiger Punkt, da wollen wir auch deutlich besser werden.
Und im Bereich Nachhaltigkeit, gibt es da noch konkrete Projekte?
Ja, also zum einen die Wohnanlagen jetzt nicht nur mit einem Projekt, sondern wir haben 25 Wohnanlagen in unserer Verantwortung an verschiedenen Standorten in NRW verteilt. Und da muss man sehr viel Geld investieren und sich gut überlegen, in welchem Rhythmus man die einzelnen Objekte jetzt modernisiert. Und die Umstellung des Gastronomiekonzepts wird auf jeden Fall auch da in den richtigen Weg gehen.
Jetzt haben wir über viele Herausforderungen gesprochen, aber wo sehen Sie denn aktuell positive Entwicklungen des Studierendenwerks?
Ich sehe die ganzen Veränderungen schon und ich finde es total spannend, dass das Team in den verschiedenen Abteilungen auch wirklich mit Herzblut dabei ist. Ich glaube, wir haben Glück in Düsseldorf. Auch da nochmal ein ganz großes Dank an meinen Vorgänger Frank Zedner, dass er hier geschafft hat, diesen Nachhaltigkeitsgedanken im gesamten Unternehmen fest zu verankern. Ich fange hier nicht bei Null an, sondern es gibt schon unglaublich viel. Wenn man sich informiert über unseren Jahresbericht oder auf der Website, dann sieht man, dass hier viele, viele Photovoltaikanlagen schon verbaut worden sind, dass das Thema CO2-Reduzierung überall eine Rolle spielt und die Gastronomie da auch schon sehr viele Projekte umgesetzt hat.
Sie sind ja erst kurz im Amt. Vielleicht sind Sie ja trotzdem schon auf irgendwas besonders stolz. Auf was wäre das denn?
Oh.
Schwierige Frage.
Das ist eine schwierige Frage. Es ist noch zu früh, um auf irgendetwas stolz zu sein. Ich glaube, da ist mein Anspruch auch viel zu groß, um mich jetzt schon zurückzulehnen und sagen, ja, hast du gut gemacht. Nee, da brauche ich noch ein bisschen Zeit für.
Sprechen wir in einem Jahr nochmal.
Sehr gerne.
Weniger Studierende und hohe Kosten sind nur zwei der Herausforderungen, die das Studierendenwerk angehen muss. Es gibt aber auch positive Entwicklungen. Nach Unwritten von Natascha Benningfield möchte ich mit Herrn Förster in die Zukunft blicken und über Projekte sprechen, die er in den nächsten Jahren umsetzen möchte.
Can't read my mind, I'm undefined. I'm just beginning, the pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips. Treat yourself in words unspoken, live your life with arms wide open. Today is where your book begins, the rest is still unwritten. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost see. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips. Treat yourself in words unspoken, live your life with arms wide open. Today is where your book begins. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips, treat yourself in words unspoken, live your life with arms wide open. Today is where your book begins, the rest is still unwritten. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot find.
on your skin. No one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips. Treat yourself in words unspoken. Live your life with arms wide open. Today is where your book begins.
Hört die Sprechstunde auf der 97.1. Mein Name ist Johanna Bazawa und bei mir zu Gast ist heute der neue Geschäftsführer des Studierendenwerks, Stefan Förster. Wir haben ihn und seinen neuen Job schon besser kennengelernt und jetzt möchte ich nochmal über seine Pläne für die Zukunft sprechen. Herr Förster, Sie sind seit Januar der Geschäftsführer des Studierendenwerks. Mit welchen Zielen sind Sie in das Amt gestartet?
Ein Ziel war auf jeden Fall mehr Gastronomisierung. Deswegen haben wir uns in den letzten Monaten sehr viele Gedanken gemacht zu einem neuen Gastronomiekonzept, was jetzt zum Start des Wintersemesters ausgerollt wird an allen unseren Standorten. Wir haben den Stand der Dinge erstmal analysiert, wo wir stehen, auch im Vergleich mit anderen Studierendenwerken in NRW, und uns überlegt, wohin die Reise gehen soll. Und ich glaube, allen war klar und alle hatten das gleiche Ziel. Also auch der Mensaleiter Michael Abendroth, selbst bekennender Vegetarier, hat klar gesagt, ja, wir wollen unser Angebot im Bereich vegetarische und vegane Gerichte ausbauen. Und wir möchten mehr Nachhaltigkeit auf den Teller bringen. Wir möchten mehr Auswahl haben und wir möchten die Qualität wieder besser hinbekommen. So wie es vor einigen Jahren vor Corona auch schon war, bevor diese Einschnitte dazu geführt haben, dass einfach geguckt werden musste, wo können wir sparen. Und jetzt möchten wir zumindest einen kleinen Schritt wieder in die andere Richtung drehen und sagen, wo können wir besser werden? Wo kann es den Studierenden auch wieder besser schmecken, dass sie neugierig werden, dass sie wieder gerne in die Mensa kommen und spannende neue Gerichte ausprobieren.
Und ab wann wird das so sein? Ab dem Wintersemester?
Genau.
Die Hälfte ihres ersten Jahres, das ist schon fast vorbei. So schnell kann es gehen. Was wollen Sie in diesem Jahr denn noch angehen?
Ja, also zuerst wird dieses Gastronomiekonzept jetzt ausgerollt. Da sind wir sehr gespannt auf die Reaktionen, wie es ankommt. Denn auch das muss jedem klar sein. Mehr Qualität kann nicht günstigere Preise bedeuten. Ganz im Gegenteil, die Preise werden überwiegend steigen. Wir haben uns aber einen neuen Mechanismus ausgedacht. Bisher gab es immer diese Festpreise, 1,20 Euro für den Eintopf, 1,50 Euro für die Menülinien. Und davon gehen wir weg im Bereich Eintopf. Das nennen wir demnächst ein One-Pot-Gericht. Das wird weiter ein Festpreis sein, weil wir auch allen, die besonders aufs Geld gucken möchten, müssen, den möchten wir ein finanzierbares, warmes Mittaggericht.
Wie hoch wird der sein?
Das wird 1,80 Euro sein. Und ich finde, wenn man heutzutage versucht, in irgendeiner Stadt in Deutschland für 1,80 Euro ein Mittagessen zu bekommen, das gibt es nur bei uns. Und das wird dann aber nicht nur der Eintopf sein, sondern das kann auch eine Bowl sein oder ein Salatteller oder ein Schöpfgericht.
Und die anderen Preise, wie hoch werden die aussehen?
Die anderen Preise sind dann nicht mehr einheitlich, sondern die sind eine Kalkulation auf Basis der Warenkosten. Und wir haben verschiedene Aufschlagsfaktoren entschieden und auch vom Verwaltungsrat beschließen lassen. Die Studierenden zahlen zukünftig das Zweifache der Warenkosten für Gerichte in der einen Menülinie. Das nennen wir dann Theke 1. Da wird es 3 bis 4 Mal die Woche Fleisch oder Fisch geben, aber auch mal 1 oder 2 Tage vegetarisch oder vegan. Und dann gibt es die Theke 2. Da, wo es bisher die vegetarischen Gerichte gibt, wird es auch zukünftig die vegetarischen oder veganen Gerichte geben. Und da werden wir den Preis nochmal deutlich niedriger ansetzen und nur einen Aufschlagsfaktor von 1,5 zur Berechnungsgrundlage nehmen.
Können Sie eine Grenze setzen? Gibt es etwas, wo man sagen kann, es wird nicht teurer als 5 Euro oder so?
Nee, machen wir ganz bewusst nicht, weil wir uns da auch so ein bisschen diese Freiheit lassen wollen, auszuprobieren, was sind die Studierenden bereit zu bezahlen für entsprechende Gerichte. Deswegen haben wir uns da bewusst gegen eine Obergrenze entschieden, sondern wir wollen das im Grunde unsere Studierenden entscheiden lassen, was sie gerne bezahlen, bereit sind.
Schauen wir nochmal auf das nächste Jahr. Welche Schwerpunkte wollen Sie da setzen?
Das nächste Jahr ist ganz weit weg, gefühlt. Aber natürlich sind wir schon in der Planung für den Wirtschaftsplan nächstes Jahr. Da wird es zum einen darum gehen, wieder ein neues Wohnheim auszuwählen, was im großen Stil modernisiert werden soll. Das versuchen wir immer im Ganzen zu machen, um da wirtschaftlich die Angebote auch zu bekommen und natürlich auch aus logistischen Gründen. Dann wollen wir die Erfahrungen des Gastronomiekonzepts auswerten und da gegebenenfalls auch nachjustieren. Wir sind da also in einem ganz dynamischen Prozess. Und im Bereich BAföG wird uns das digitale Fachverfahren erwarten. Das heißt, eine riesen Digitalisierungswelle in unserer Abteilung.
Blicken wir noch mal etwas weiter in die Zukunft. Geschäftsführer haben in der Regel einen Vertrag für 5 Jahre. Wo soll das Studierendenwerk denn in 5 Jahren stehen?
Oh, ich liebe diese Frage klassischerweise in Bewerbungsgesprächen und ich hatte eigentlich noch nie eine Antwort auf die 5-Jahres-Frage, weil sich in 5 Jahren so viel verändern kann. Also ich glaube, wir haben das alle erlebt, spätestens in der Corona-Krise, dass sich von einem Tag auf den anderen die Welt in eine andere Welt verändern kann. Und ohne jetzt dystopisch werden zu wollen, gibt es viele Unsicherheiten, die für mich eigentlich keine seriöse Prognose für in 5 Jahren ermöglichen. Und ich konzentriere mich auch nicht darauf, was in 5 Jahren sein soll. Wir haben ja ein laufendes Geschäft und sind keine Innovationsbranche, die gerade digitale Produkte entwickelt, sondern wir sind Dienstleister. Und da ist unser Auftrag im Grunde fest vorgegeben und Schritt für Schritt möchten wir besser werden.
Herr Wörster, ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Frau Fassauer.
Stefan Förster war heute mein Gast in der Sprechstunde. Seit Januar ist er der neue Geschäftsführer des Studierendenwerks Düsseldorf. Mein Name ist Johanna Bazzava. Ich bin sendeverantwortlich für diese Sendung und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Seitdem ich zelten im Camp war und dabei offline blieb, hat diese Welt sich verändert, die Idiocracy. Ich seh nur fremde Personen, die riechen nach Rock'n'Roll. Seid ihr Fashion-Ikonen oder obdachlos? Ja, ich komme in getigerter Hose. Ich hoffe, das ist noch oder wieder im Mode. Ich war nur 3 Tage weg und ich glaub, dass sie mich hässeln. Doch um sie zu verstehen, brauch ich einen Enkel. Mein iPhone fremdelt, ich lasse es aus. Seitdem hab ich wieder Glas in der Haut. Habe an Modeworten endlich das Interesse verloren. Worüber ihr heute Nacht sind die Gadgets verloren. Come on! Keine Ahnung, wovon alle reden, ich bin so raus, so raus, so raus. Ich dreh die alten Alben meiner Helden hinterm Mond auf, so laut, no doubt. Es ist nur ein Moment, der mich vom Trend trennt. Aber dieses Rennen kann ich nur verlieren, wenn ich loslauf. Slow down, slow down. Ain't nobody gonna tell me about the things I'll miss. Ain't nobody gonna help me when I leave this mess. Ain't nobody gonna know why, and I won't explain. Yeah. It's fashion I'm lacking, that's my fashion. Time for detaching. No phones, no stat, no internet. Nobody distract, but it's winter air. Too many things changed down the rabbit hole. Yeah. Too many complain about this rabbit though. Came here to spin, I'm a back wind. Still break dancing since back then. Everybody need a little unplug to appreciate distortion. Much love. Keine Ahnung, wovon alle reden, ich bin so raus, so raus, so raus. Ich dreh die alten Alben meiner Helden hinterm Mond auf, so laut, no doubt. Es ist nur ein Moment, der mich vom Trend trennt. Aber dieses Rennen kann ich nur verlieren, wenn ich loslauf. Slow down, slow down. Keine Ahnung, wovon alle reden, ich bin so raus, so raus, so raus. Ich dreh die alten Alben meiner Helden hinterm Mond auf, so laut, no doubt. Es ist nur ein Moment, der mich vom Trend trennt. Aber dieses Rennen kann ich nur verlieren, wenn ich loslauf. Slow down, slow down. Ich falle aus der Zeit. Ich falle aus der Zeit. Ich falle aber weich, denn ich falle nicht allein. Keine Ahnung, wovon.
kann ich nur verlieren, wenn ich loslaufe.